Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie aus der kalifornischen Wildnis, aus diesem Urwald hier an der amerikanischen Westküste in Los Angeles zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 11. März 2024. Man muss das Visier immer offen halten, man muss empfänglich bleiben für die Faszinationskraft der unterschiedlichen Zivilisationen, für die Vielfalt der Kulturen. Letztes Jahr war ich in Moskau unterwegs, das hat ja einigen Wirbel ausgelöst, das sahen einige nicht so gerne, dass da der Weltwoche-Köppel jetzt quasi zum Feind überläuft. Aber es ist ja völlig verrückt, das so einzuschätzen. Denn wir haben als Journalisten doch die Aufgabe, mit allen zu sprechen, auch mit jenen, mit denen eben gar niemand mehr spricht oder mit denen es angeblich verboten sein soll, zu sprechen. Diese Inquisitorengesichter und Gedankenpolizisten, die uns da einsperren und kontrollieren möchten, denen ist tagtäglich immer wieder die rote Karte zu zeigen. Von denen darf man sich auf keinen Fall die Neugier abkaufen oder madig machen lassen. Und übrigens, der Mensch ist ja ein Sammelsurium von Irrtümern und Missverständnissen. Und wir Journalisten haben die Aufgabe, diese Missverständnisse immer wieder produktiv zu hinterfragen. Und auch dann, wenn man vielleicht falsch argumentiert, ist es wichtig, dagegen zu halten. Sie dürfen doch nicht einfach einstimmen in den Chor des allgemeinen oberflächlichen Einvernehmens. Nein, Sie müssen immer wieder Gegenakzente setzen. Sie müssen die Bequemlichkeit des Mainstreams herausfordern. Der Journalist ist kein Herdentier. Er darf es nicht sein. Leider fühlen sich zu viele Journalisten wie der Mensch im Allgemeinen in der Herde ganz wohl. Ist ja auch bequemer und risikoloser, sich da sozusagen im großen, breiten Strom des Konsenses da gemütlich einzubinden und einzufinden. Das ist aber nicht das Programm der Weltwoche, das ist nicht unser Auftrag. Wir müssen immer wieder die andere Sicht hier nach vorne bringen, auch dann, vor allem dann, wenn man sie nicht hören will. Aber eben, Moskau, das ist eben die eine Seite. Dann allerdings ist es eben auch wieder interessant, in die Vereinigten Staaten zu gehen. Und ich erlaube mir ja, wie Sie gemerkt haben, gelegentlich auch, da die Regierung, die Freunde in Washington etwas zu kritisieren. Das ist auch bitter nötig, denn es wird viel Unsinn gemacht da heute in der amerikanischen Politik. Ungeachtet dessen allerdings sind die Vereinigten Staaten von Amerika natürlich ein hochfaszinierendes Land mit einer unglaublichen Energie. Und wenn man hier ist, dann hat man den Eindruck, nimmt man immer ein bisschen was mit von dieser Energie, von dieser vibrierenden, zukunftsbejahenden Kraft, die die Amerikaner auszeichnet. Die Amerikaner sind sehr, sehr tüchtig und Los Angeles ist keine kalifornische Hänger- oder Hippie-Metropole, sondern hier wird von morgens früh bis abends spät gearbeitet. Die Leute sind hier, um Geld zu verdienen. Von nichts kommt nichts. Und die Amerikaner haben innerhalb von wenigen hundert Jahren ja eine unglaubliche Leistung hingelegt. Natürlich auch Abgründe und Fehler, aber über das müssen wir nicht sprechen. Das machen wir auch, da sind die Europäer nicht befugt, den anderen sozusagen moralisch den Zeigefinger auszustrecken. Nein, die Amerikaner haben innerhalb von kürzester Zeit einen Kontinent, der zuvor von steinzeitlich geprägten Indianervölkern bewohnt war, zu einer Supermacht gemacht. Natürlich mit Abgründen, mit auch Handlungsweisen, die beschämen. Aber auf der anderen Seite, es hat eben alles seine Schatten und seine Sonnenseiten. Es gibt eben nicht einfach nur schwarz und weiß, sondern das Ganze ist graumeliert. Auf der anderen Seite haben sie eben nicht von ungefähr diese unglaubliche Position erreicht, die die Amerikaner heute innehaben, sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht, in kultureller Hinsicht. Ich meine, die Traumfabrik hier in Los Angeles, die Filmindustrie, schafft es ja immer wieder auf höchstem, auch innovativem Niveau, die Obsessionen, Träume und Sehnsüchte der Menschheit in großartige Geschichten zu bannen und sozusagen die Aufmerksamkeit weltweit hierher zu lenken. Dann das Militärische, natürlich auch mit seinen negativen, mit seinen fürchterlichen Schattenseiten, aber die Amerikaner haben im Verlauf der Geschichte diese Militärmacht auch für gute Zwecke eingesetzt. Gerade wenn wir die europäische Geschichte betrachten des letzten Jahrhunderts mit der Bekämpfung des Totalitarismus roter und brauner Provenienz. Nun also Amerika, die Vereinigten Staaten. Ich bin hier wegen der Oscar-Feierlichkeit. Ich werde Sie darüber allerdings nicht in dieser Sendung, sondern im Verlauf des Tages, spätestens morgen, informieren. Im Schweizer Programm habe ich ausgiebig erzählt von unseren Begegnungen hier im Academy Museum, dann mit dem großen kanadischen Regisseur James Cameron. Unglaublich interessant. Cameron, Avatar, Titanic, Terminator ist sozusagen eine Kernfusion aus Künstler, Maler und Ingenieur. Er hatte sozusagen die Eigenschaften seiner beiden Eltern in sich zu einer sehr erfolgreichen Melange bringen können. Einer der erfolgreichsten und erfindungsreichsten Filmemacher der Weltgeschichte. Am Abend dann ein Essen, eine Begegnung mit Martin Scorsese. Sein Film Killers of the Flower Moon ist ja auch ein ganz heißer Oscar-Favorit gewesen. Ich verrate Ihnen dann, wie es herausgekommen ist. Doch nun zu den Nachrichten, zur eher trübseligen Prosa der Politik und der Gesellschaft. Eine gute Nachricht zu Beginn, das ist der Rücktritt der demokratischen Neokon-Falkin Victoria Nuland. Ich habe das bereits in meiner Vorschau auf das neue Deutschland-E-Paper angetippt, eine führende Figur im Außenministerium und ständige Kriegstreiberin, die auch Joe Biden in den Ukraine-Krieg verwickelt hat. Legendär geworden ist ihr Ausspruch «Fuck the EU» im Zusammenhang damals mit der Besetzung einer Regierung in Kiew. Die Amerikaner, also bis über beide Ohren im Sumpf dieser Ukraine-Politik. Sie haben das zwar immer abgestritten, man hat das sozusagen als eine bösartige Propagandabehauptung bezeichnet, aber hier sind die Fakten so erdrückend. Braucht auch Chuzpe sozusagen in dieser Art und Weise gegen die Realität anzuargumentieren, anzulügen, wie das da die Amerikaner gemacht haben. Also Victoria Nuland hat sich nun von Deck gemacht. Es kann spekuliert werden, ob ihr Rücktritt damit zusammenhängt, dass sie nicht mehr an einen guten Ausgang des Ukraine-Kriegs aus amerikanischer Sicht glaubt. Hier ist die ganze Problematik von Bidens Politik gebündelt zu besichtigen. Er sagte der Ukraine, wir unterstützen euch, aber wir gehen selber nicht rein. Genauso macht er es mit dem sicherheitsmäßig gefährdeten Hafenprovisorium in Gaza. Die Amerikaner unter dieser Regierung kein verlässlicher Partner mehr, keine sichere Bank, schwankend. Wir haben sie auch gesehen in Afghanistan, da hat man ja über Jahre, Jahrzehnte hinweg den Afghanis ja falsche Aussichten, falsche Hoffnungen gemacht. Dann über Nacht ist man davongerannt und hat den Taliban kostbarstes Militärgerät zurückgelassen. Und jetzt wird ja bereits wieder darüber spekuliert, mit den Taliban gute Beziehungen aufzugleisen. Wozu hat man dann eigentlich 20 Jahre gegen die Krieg geführt? Also die amerikanische Außenpolitik, Sie sehen es, ich bin jetzt bereits wieder in der Kritik angekommen, die hat im Moment komplett den Kompass verloren. Und ich verhehle nicht, dass ich kein so negatives Bild habe wie die meisten Journalisten über den beiden Herausforderer Donald Trump. Ich frage mich im Gegenteil, was war denn eigentlich politisch so schlimm an seiner Amtszeit? Soweit ich mich erinnern kann, regten sich die Leute damals unglaublich und am meisten über gewisse Tweets des amerikanischen Präsidenten auf. Ich muss Ihnen sagen, ich sehne mich zurück nach einer Zeit, in der der größte Aufreger die Tweets eines amerikanischen Präsidenten waren. Ich meine, heute müssen wir uns über ganz andere Dinge aufregen. Wir müssen uns aufregen über diesen Krieg in der Ukraine, über explodierende Energiepreise, über die Spannungen, über diese fürchterliche kalte Kriegsmentalität, die gerade auch von diesen Neokons, von diesen Neokonservativen aus Washington heraus geschürt und vorangetrieben wurde. Für mich höchste Zeit, dass wir abfahren mit diesen untauglichen außenpolitischen Konzepten. Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck weilte in den USA und rief der Welt zum Abschluss seiner Reise zu: Solve the fucking problems, solve the fucking problems, löst die Scheißprobleme. Vielleicht ein etwas spezieller Ton, aber mir fällt ohnehin auf, dass der angebliche Werte-Westen politisch und diplomatisch sehr viel ungehobelter kommuniziert als etwa die sogenannten diktatorischen Unterdrücker in Russland oder China. Auch die Bild-Zeitung wundert sich etwas, aber die Chefin Marion Horn findet dennoch, Habeck sollte das «Solve the fucking problems» mal so im Ampelkabinett kommunizieren. Das wäre sicher ein robuster Schritt in die richtige Richtung, damit die Grundlagen der deutschen Wirtschaft und damit des Wohlstands nicht vollends zugrunde gerichtet werden. In der NZZ am Sonntag habe ich einen interessanten Bericht gelesen, hier mit ein paar tausend Kilometern Abstand, über die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, welche die EU auf Krieg trimmt. Zitat, Taube war gestern. Dabei ist sie, gerade sie, ziemlich unglaubwürdig, verlor doch die Bundeswehr unter ihrer Leitung jede Einsatzfähigkeit. Mit der Person von der Leyen hat der schlaue Emmanuel Macron die Deutschen voll über den Tisch gezogen. Eigentlich wären nach dem Franzosen Jean-Claude Trichet und dem Italiener Mario Draghi die Deutschen dran gewesen, den Chef der Europäischen Zentralbank zu stellen. Da Macron aber wusste, dass ein Deutscher eine strengere Finanz- und Währungspolitik unter Einhaltung der EU-Normen vertreten würde, hat er der damaligen Kanzlerin Merkel Ursula von der Leyen an der EU-Spitze schmackhaft gemacht. Damit konnte die Französin Christine Lagarde den EU-Thron besteigen und eine liederliche Politik fortsetzen. Merkel aber wurde mit einem Schlag ihre überforderte Verteidigungsministerin von der Leyen los, die sie nach Brüssel wegloben konnte. Zwar lobten die Medien Joe Biden wegen seines Auftritts im Kongress über den grünen Klee. Dieser Auftritt war eine eigentliche Hasstirade, gemessen an dem, was eigentlich eine State of the Union Address, eine Rede zur Lage der Nation sein sollte. Aber die Medien merkwürdig bezaubert da von diesem ja, sehr spalterischen und wahlkämpferischen Auftritt. Und sie sind begeistert, weil ja, Joe Biden jetzt ausnahmsweise einmal etwas energischer sprach als sonst, was übrigens gar nicht zu ihm passt. Wenn Sie sich alte Reden von Biden anschauen, wo er noch etwas jünger und rüstiger war, da gab er oft den sehr versöhnlichen, fast kumpelhaften Typ. Und diese aggressive Tonalität, die will gar nicht so recht zu ihm passen. Doch herausfordernder Trump war wieder schneller als Biden bei der Verkündigung des politischen Programms. Und das umfasst natürlich die Schließung der Südgrenze. Die Rede ist da von ländlichen Zeltstädten für Randständige, Obdachlose, Süchtige und Kriminelle aus den Städten. Ein Dach über dem Kopf inklusive Entzug und sonst Gefängnis. Bis zu 10 neue Städte sollen da aufgebaut werden. Dafür will Trump einen Wettbewerb ausschreiben. Ziel: Familien und Einzelpersonen sollen wieder eine Chance auf den American Dream haben. Diese Freedom Cities sollen auf dem Land der Bundesregierung zu stehen kommen. Dazu fordert Trump die Forschung über fliegende Autos. Trump will in die Entwicklung von vertikal startenden und landenden Fahrzeugen investieren, um die nächste Generation der Luftmobilität anzuführen. Damit will er China zuvorkommen. Ja, die Trump-Kritiker werden jetzt wieder den Kopf schütteln und sagen, das sind die typischen Traum- und Luftschlösser. Dieses Plauderis da, dieses Oberschnurris der Vereinigten Staaten. Natürlich stecken in Trump diese Eigenschaften eines Schlangenölverkäufers, eines Aufschneiders, eines amerikanischen Verkaufsgenies gewissermaßen. Dieser Marketingüberschwang, der ist bei ihm dabei, wie übrigens auch früher bei einem Boxer wie Muhammad Ali. Für mich ist Trump sowieso so etwas wie eine politische Ausgabe, jetzt zumindest von der ganzen eigenlöblerischen und selbstschmeichlerischen Selbstdarstellung her, eine Art Muhammad Ali der Politik. Und viele werden da jetzt die Nase rümpfen und mit wegwischenden Handbewegungen diese Ideen und Konzepte nicht ernst nehmen. Aber der Mann ist einfallsreich, er ist eben innovativ und er hat doch die Fähigkeit, mit solchen Themen, mit solchen Akzenten die Leute zu inspirieren. Und das ist ja das, was mir so gefehlt hat bei dieser Biden-Rede am Freitag, da war ja nichts, oder am Donnerstag, da war ja nichts Inspirierendes dabei. Das war eine ja, sehr düstere, finstere, konfrontative Rede, die im Grunde auch die eigene Ohnmacht schön geredet hat. Biden hat einfach seiner Vorgängerregierung, der Trump-Regierung, die Schuld an allem gegeben, sozusagen. Er kann gar nichts dafür, er kann gar nichts machen. Ja, wenn du nichts machen kannst, dann musst du dich aus dem Staub machen. Dann bist du der falsche Mann am falschen Platz. Und ich bleibe dabei, auch hier wieder etwas die gängigen Abgesänge und da die negative Grundstimmung hinterfragend. Dieser Donald Trump wäre nicht die schlechteste Option in den Vereinigten Staaten von heute. Er wird politisch nach wie vor, meine ich, bei uns massiv unterschätzt und moralisch da sehr selbstgerecht kritisiert. Ja klar, man wirft ihm vor, da den 6. Januar 2021, als da Teile seiner Anhängerschaft ins Kapitol eingedrungen sind. Ich finde das auch verwerflich, das ist auch zu kritisieren. Wir haben das auch kritisiert hier. Aber wenn Sie mit Amerikanern sprechen, auch hier in Los Angeles, das ist ja nicht unbedingt die Hauptstadt der Trump-Befürworter, dann wird das nicht an die ganz große Glocke gehängt. Also da hat sich niemand Sorgen gemacht, dass die Vereinigten Staaten da in Diktatur und Despotie abstürzen könnten. Viele haben mir auch gesagt, ja, wissen Sie, damals, das war eine sehr aufgewühlte Zeit, immer noch. Wir hatten ein Jahr lang Ausschreitungen, brennende Behördengebäude in vielen linken Städten, wo linke Banden da auf die Straße gegangen sind, ohne dass die Politik etwas dagegen gemacht hätte. Und kaum kommen einmal die Rechten und haben da einen Wutanfall in der Hauptstadt, dann macht man ein riesiges Theater daraus. Also das wird bei uns in Europa viel höher gespielt als hier in den Vereinigten Staaten, wenn Sie sich etwas breiter umhören, selbst in Los Angeles, das ist ja eher eine Demokratenstadt hier, Kalifornien sowieso, das ist ja das Gebiet von Gavin Newsom, dem Gouverneur, der noch als heimlicher Ersatzkandidat an der Stelle von Joe Biden gehandelt wird. Kurzum, ich glaube, man muss Donald Trump weniger an seinen Sprüchen als an seinen Taten messen. Und wenn Sie zurückblicken auf die ersten 4 Jahre, dann war das keine schlechte Zeit, weder für Amerika noch für die Welt. Wir hatten keine Kriege, es ging nicht, es tobte nicht in dieser Art und Weise. Gut, wir hatten den Krieg in Jemen, den gab es natürlich, ein paar kleinere Konflikte, selbstverständlich, will das nicht verharmlosen oder schönreden. Aber dieses brennende Chaos, das sich da heute an vielen neuralgischen Stellen zeigt, in der Ukraine, im Nahen Osten, das hatten wir nicht. Die Wirtschaft lief gut. In den Vereinigten Staaten wurden die Steuern gesenkt, die Regulierung zurückgefahren und Trump hat, das will man auch nicht mehr in Erinnerung behalten, Trump hat ja auch den europäischen Kollegen gesagt, ihr müsst mehr Geld für die Rüstung ausgeben, ihr vernachlässigt die Verteidigung. Und jetzt hat man es auch realisiert, also auch hier, wo ist der Skandal? Nun, wir werden sehen, da wird noch viel passieren bis zum nächsten November. Lassen wir uns überraschen. Ich freue mich, dass Sie dabei gewesen sind. Wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag hier aus Kalifornien und halte Sie dann bezüglich Oscars auf dem Laufenden. Machen Sie es gut. Bis bald.